liebe Geschwister, liebe Jugend, liebe Kinder, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch hier in Aschaffenburg sein darf. Die oberste Grenze von Bayern, richtig? Okay. Ja, danke für das herzliche Willkommen und danke, dass wir heute auch hier in so einer Anzahl am Gottesdienst teilnehmen. Einige von euch kennen mich, einige vielleicht nicht, deshalb sage ich einfach ein bisschen was zu mir. Ich bin Lydia Lukic, ich bin verheiratet, mein Mann ist Prediger in Nürnberg. Wir haben 3 erwachsene Kinder, 2 wunderbare Enkelkinder, haben 2 wunderbare Schwiegertöchter und wir sind Gott dankbar für diesen Segen. Ich bin seit 4 Jahren verantwortlich für die Frauenabteilung in der Vereinigung in Bayern. Und ich muss sagen, diese Aufgabe ist ein ganz großes Privileg für mich. Denn durch diese Aufgabe, durch meine Reisen, durch meine Predigten, durch ganz Bayern, darf ich viele wertvolle Menschen kennenlernen. Viele wertvolle Frauen, aber auch die Männer will ich nicht auslassen. Denn für mich ist es ganz wichtig, dass wir als Abteilung Frauen nicht nur diese starken Frauen sind und dass wir die Fahne hochheben. Für mich ist ganz wichtig, dass wir auch gemeinsam vorwärts gehen. Und deshalb heute Nachmittag herzliche Einladung, auch für die Männer dabei zu sein bei dem Thema. Und ich durfte schon so oft erleben, dass die Männer sagen, hey, das war so gut, das habe ich, genau das habe ich gebraucht, dieses Thema. Loslassen ist nicht nur bei den Frauen schwierig. Auch Männer tun sich schwer bei Loslassen. Aber mehr verrate ich nicht. Heute Nachmittag freue ich mich auf die Stunde mit euch. Und ich kann euch auch versprechen, es wird kein langer Nachmittag werden. Wir werden einfach nach dem Essen eine Stunde miteinander haben und gemeinsam dieses Thema ein bisschen ankratzen. Und ich freue mich drauf und bin gespannt, wer so alles dabei sein wird. Ja, neben der Arbeit in der Vereinigung, in der Frauenabteilung, arbeite ich auch 20% in der Adventistischen Grundschule in Nürnberg, in der Moseschule, in der Verwaltung und habe da auch einfach viel mit Kindern zu tun und das freut mich auch unheimlich und das hält einen auch so ein bisschen auf Trab, auch wenn man mit diesen kleinen Kindern auch zu tun hat. Und wir durften jetzt im Sommer, waren wir, mein Mann und ich, 2 Wochen auf der Jugendfreizeit in der Toskana. Ich durfte die Jugendlichen bekochen und ich muss sagen, es war eine Riesenfreude. Aber neben diesen 37 Grad und Mückenplage ohne Ende war es trotzdem eine sehr gesegnete Zeit. Und ich habe diese Gespräche mit den jungen Leuten, mit diesen jungen Mädchen auch so genossen und es hat für mich so viel gebracht und hat mir auch persönlich sehr viel gegeben. Wo immer junge Leute sind, ist es schön, einfach mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass sie da sind, dass wir uns auch auf ihre Ebene begeben, dass wir sie ansprechen, dass wir sie nicht übersehen in den Gemeinden. Und das möchte ich euch einfach auch ans Herz legen. Ja, wir leben in einer sehr ungewöhnlichen Zeit. Und es vergeht kein Tag, wo es nicht irgendwo eine Katastrophe gibt. Erdbeben, Waldbrände, riesengroße Hitze, Überschwemmungen, Schneekatastrophen, Krieg. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, Menschen auf der Flucht. Und so könnte man die Liste weiterführen bis ins Endlose. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr all das hört. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage, wie halte ich einfach durch in solchen Zeiten? Und manchmal muss ich ehrlich zugeben, da stockt mir der Atem, denn ich stoße ganz einfach auf meine Grenzen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, ich gebe auf. Und es ist noch nicht so lange her, dass wir hart auf die Probe gestellt wurden mit dieser Pandemie, die uns herausgefordert hat. Waren es doch die kleinen Hoffnungen damals, die uns über Wasser gehalten haben. Von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Und wenn mir jemand am Anfang gesagt hätte, hey, wir machen das Jahre durch, dann hätte ich gesagt, nö, dann schmeiße ich das Handtuch. Und es zog sich durch alle Bereiche. Im Privaten, in den Familien, in den Schulen, in den Kindergärten, in den Büros und überall. Und ich kann mich erinnern, damals ein Teil unserer Kinder lebt in Österreich, in Salzburg. Und wir konnten unsere Kinder 4 Monate lang nicht sehen. Oder wir konnten uns nicht in Präsenz treffen, wie das neue Wort jetzt heißt, in Präsenz. Und ich habe sehr gelitten drunter. Und es war am Muttertag, früh morgens um 6 Uhr, da kommt eine Nachricht an und unsere Schwiegertochter schreibt, ey, die Grenzen sind für 24 Stunden offen, ihr könnt kommen. Und wir ins Auto gesetzt, die Autobahn war nie so leer wie damals, ich glaube, wir waren 2 Autos insgesamt auf der Strecke von Nürnberg nach Salzburg. Und wir kamen an die Grenze und es gab eine Grenze. Und ich dachte mir, okay, was wollen die jetzt? Ja, die wollten genau wissen, wo wir hinfahren, warum wir hinfahren, wen wir dort haben, wann kommen wir zurück. Und ich habe mich gefühlt wie irgendwie ein Schwerstverbrecher. Und es gab Autos, die vor uns auch umdrehen mussten, die keinen triftigen Grund hatten. Und wir hatten aber eine Bestätigung, eine Meldebestätigung sogar, dass unsere Kinder dort leben und so weiter. Und wir durften dort und wir durften einen schönen Tag mit ihnen erleben. Ich weiß nicht, wie es euch ging in so manchen Fällen. Meine Predigt habe ich heute überschrieben, nur nicht aufgeben. Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit. Und klingt das nicht irgendwie widersprüchlich? Wenn wir all dieses Elend anschauen und wo die Welt eigentlich hoffnungslos ist, das Leben ist durcheinander geraten. Komplett. Auch hier bei uns. Egal, wo wir hinschauen. Es gibt nichts mehr, was selbstverständlich ist. Und wenn wir nur so an die Preise denken, die einfach explodiert sind, ich hätte mir nie gedacht, dass ich mir irgendwie Sorgen machen soll über das Heizen im Winter und so weiter. Aber habt ihr gemerkt, auf allen Ebenen ist eine Unsicherheit, irgendwie eine Hoffnungslosigkeit, irgendwo, wo man sagen möchte, ich gebe auf, ich habe keine Lust mehr, hier zu kämpfen. Wir spüren eine Unsicherheit und vielleicht macht sie manchmal auch etwas Angst breit. Und wie bekomme ich eigentlich festen Boden unter den Füßen? Was trägt mich durch diese hoffnungslose Zeit? Was hält mich über Wasser? Welche Hoffnung? Denn irgendwie muss ich durchhalten. Was ist eigentlich dieses Wort Hoffnung? Was heißt es? Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Das deutsche Wort Hoffnung kommt von dem niederdeutschen Wort hopen. Und das bedeutet hüpfen. Hopen. Vom Englischen etwas leichter, hope, ja? Hopen. Hopen heißt hüpfen auf Niederdeutsch. Und kennt ihr das? Wenn so kleine Kinder irgendwas versprochen bekommen und dann so unruhig einfach rumhüpfen und kaum erwarten können, was sie bekommen, da hüpfen sie vor lauter Freude, weil sie auf etwas hoffen, was kommen will. Aber ich kann nur hüpfen, wenn ich froh bin. Traurig hüpfen geht nicht. Ich habe es ausprobiert. Es geht nicht. Ich kann nicht hüpfen und weinen dabei. oder traurig sein. An Gott zu glauben heißt, vor Freude zu hüpfen, auf das zu warten und hoffen, dass es eines Tages besser sein wird. Hüpfend auf beiden Beinen, bis das Herz einfach vor Freude springt. Und das mag bestimmt banal und unbedeutend klingen, angesichts von Krieg und Leid, angesichts der Katastrophen, die so in der Welt herrschen. Und doch lässt mich das Hoffen hüpfen auch wieder lachen. Auch das ist Wirklichkeit. Denn das Lachen und der Mut sind noch nicht vergangen. Und manchmal kann einem die Hoffnung ja auch das Leben retten. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, Das Leben ist schön. In Italien während des Zweiten Weltkriegs lernen wir hier diesen jüdischen Lebenskünstler Guido kennen, der immer zu Späßen aufgelegt ist. Und voller Fantasie bringt er die Menschen zum Lachen und er hält ihnen so den Tag. Und so erobert er mit seiner netten und lustigen Art und Weise auch das Herz der jungen Lehrerin Dora. Die beiden heiraten und bekommen einen kleinen Sohn, den Josue. Und sie sind glücklich. Doch eines Tages verschleppen die Nazis Guido und seinen kleinen Sohn Josue in ein Konzentrationslager nach Deutschland. Wie kann Guido sein Kind schützen vor dieser grausamen Lagerrealität? Wie kann er sein Leben retten? Und er tut das, was er am besten kann. Und er erklärt seinem Sohn in seiner lustigen Art und Weise, dass es hier um ein ganz großes Spiel geht. Sie seien eine Mannschaft und müssen gegen diese böse Mannschaft kämpfen. Und so nennt er nämlich die Bewacher der SS, deren Mitglieder immer so brüllen, wenn sie in die Räume kommen. Und wenn wir 1000 Punkte gesammelt haben, dann ist das Spiel zu Ende, sagt er ihm. Was kann man da gewinnen, fragt Josue. Für Kinder ist es immer wichtig, was kommt dabei raus? Was gewinnen wir? Einen echten Panzer, sagt Guido zu seinem Sohn, weil er weiß, dass Josue fasziniert ist von großen Panzern. Also streng dich an, sagt er zu seinem Sohn. Wer einen Fehler macht, wird nach Hause geschickt. Und als Zuschauer bleibt einem oft das Lachen im Halse stecken. Aber Guido schafft es, immer wieder seinen Sohn zum Lächeln zu bringen und ihn bei Laune zu halten. Und ihn auch zum Weitermachen zu motivieren. Niemand darf dich sehen. Du musst dich gut verstecken und vor allem nicht die Männer von der bösen Mannschaft. Stell dir vor, dafür bekommst du 100 Punkte. Und am Ende des Films, als die SS das Lager räumt, sagt Guido zu Josue, versteck dich gut. Was glaubst du, wie die sich ärgern, wenn sie dich nicht finden? Wir sind ganz vorne mit unseren Punkten. Guido überlebt nicht, aber sein Sohn. Und er kommt aus seinem Versteck heraus, ganz unversehrt und heile. Und das Erste, was er erblickt, ist ein großer Panzer. In Römer 5, Vers 3 bis 5. Und ihr könnt gerne mit mir lesen. In Römer 5, 3 bis 5 lesen wir. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wir haben gewonnen, ruft Josué. Was für eine Hoffnung hatte er? Wir haben gewonnen. Was ist unsere Hoffnung? Was wurde uns versprochen? Was können wir gewinnen? Und es spricht vieles gegen die Hoffnung, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Und eigentlich das meiste in unserem Leben. Und wenn ich die Nachrichten höre, wo ich gar nicht mehr hinhöre, mein Mann macht es regelmäßig und da erfahre ich eben alles, weil es zieht mich nur runter. Diese Nachrichten machen mich nur traurig. Und da gibt es dann wirklich jede Menge Gründe, am Leben zu zweifeln. Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit, wie geht das? Aber solange wir auf dieser Erde leben, werden wir Ungerechtigkeit, Krankheit und Schmerz erleben. Aber eines Tages, wenn wir bei Gott sind, wird all das ein Ende haben. Und wer um sein eigentliches, zukünftiges Zuhause weiß, der kann Hoffnung bewahren. Hoffnung hält uns am Leben. Ja, sie kann uns sogar das Leben retten. Wenn wir uns dieser wunderbaren Zukunft bewusst sind, die im Himmel auf uns wartet, dann hilft uns das im Jetzt und im Hier. Wir dürfen uns nur nicht geschlagen geben. Nur nicht aufgeben, heißt es. Die Hoffnung, die lebt und nährt sich von so Geschichten und Erfahrungen. Erfahrungen, die wir persönlich mit Gott gemacht haben. Aber Erfahrungen vielleicht, die auch andere erlebt haben und sie mit uns teilen. Und die Hoffnung, die lebt nicht von irgendwelchen theologischen Erklärungen oder philosophischen Ausarbeitungen, sondern von dem, was wir erfahren haben, von dem, was wir erzählen können. Geschichten, die selbst von der Hoffnung handeln und diese Hoffnung auch im anderen wecken. In der Bibel gibt es eine wunderbare Geschichte, und wenn auch das Wort Hoffnung gar nicht so in ihr vorkommt, für mich ist sie trotzdem durch und durch eine Hoffnungsgeschichte, voller Bangen und Hoffen. Es ist die Geschichte von Noah und der großen Flut. Gott hat eine Flut angekündigt und er befiehlt Noah, bau ein Schiff. Und er gibt ihm auch einen ganz genauen Plan, genaue Maße für den Kasten, wie er aussehen soll, aus Tannenholz, Kammern mit Pech versiegelt, innen und außen, Fenster, Tür, Stockwerke. Er gibt ihm eine genaue Anweisung. Und in 1. Mose 6,22 heißt es, Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und dann kommt er, der Regen, 40 Tage und Nächte am Stück auf der ganzen Welt. Die Sintflut. Wer von uns hat nicht schon mal so einen Regen erlebt? Aber keine 40 Tage. 40 Tage Regen ohne Ende. Und es heißt in der Bibel, und die Flut bedeckte den Erdboden und hob das Schiff vom Boden ab. Die Sintflut. Wie heißt denn unsere Sintflut heute? Wie heißt meine Sintflut? Was hebt mich vom Boden ab? Was ist der Regen, der fällt in meinem Leben? Ist es der Krieg? Ist es die Krankheit? Zerbrochene Beziehungen? Verlust eines geliebten Menschen? Vieles aus dem Leben scheint weggespült. Viele Wünsche sind zerplatzt und manches ist vielleicht schon untergegangen. Der feste Boden unter den Füßen, wo war er gleich wieder? Gibt es jemals wieder Land in Sicht? Was gibt mir denn den festen Boden unter den Füßen? Für Noah und seine Familie war es das Schiff. Die Arche gibt ihnen Schutz, sie gibt ihnen Boden unter den Füßen, Sie gibt ihnen Geborgenheit mitten in diesem großen Unheil, in dieser großen Überschwemmung. Und damit ist sie mehr für sie. Es ist ein Versprechen, dass Gott sie durch diese Not hindurchtragen wird und dass er sie begleiten wird und dass er immer mit ihnen sein wird. Sie ist der Grund für ihre Hoffnung. Das ist der feste Boden unter ihren Füßen. Noah hat die Arche unter den Füßen, aber er hat auch einen ganz festen Glauben, der ihn nach vorne blicken lässt. Es wird eine Zukunft geben. Es wird besser sein. Es gibt eine Rettung. Gott hat es versprochen und darauf kann man sich verlassen. Aber was würde das sein? Und vermutlich wären Noah und seiner Familie so konkrete Daten auch sehr gut gewesen und das hätten sie gerne gehabt für die Rückkehr ins alte Leben. Und genauso einen detaillierten Plan, wie sie ihn bekommen haben für den Bau der Arche. Aber beides bekommen sie nicht. Was ist unsere Arche? Wo finden wir festen Boden unter den Füßen? Es ist der Glaube und die Hoffnung, die uns trägt und uns wieder festen Boden unter den Füßen gibt. In Jeremia 17, Vers 7 heißt es: Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Sein Reich, und wir haben zwar keinen detaillierten Plan davon, wie es aussehen wird dort, aber wir können glauben und vertrauen und hoffen, dass alles, wirklich alles, so gut, so friedlich, so gerecht und so voller Sinn sein wird. Und da möchte ich auch meine Hoffnung halten. Da möchte ich meine Hoffnung auch dranhängen. Und dort will ich auch ankommen, aber möglichst nicht alleine, sondern mit jedem Einzelnen von euch. Auch in der Geschichte von Noah gibt es ein Ankommen und auch eine Zukunft nach der Flut. Nicht so wie vor der Krise, sondern anders. Und zaghaft wagt sich Noah raus aufs Land, als müsse er prüfen, ob er festen Boden unter den Füßen hat und ob ihn seine Hoffnung auch trägt. Aber nichts lässt die Flut so zurück, wie es war. Auch uns nicht. Auch wir sind versehrt, aber dennoch heil. Oft gezeichnet und doch gerettet. Die Hoffnung bewahrt uns vor nichts und doch ist sie wahr. Und da denke ich an diesen Mann am Kreuz, ein versehrter, leidender Mensch. Und dennoch ist er zum Hoffnungszeichen geworden für den Himmel. Der sagt, ich bin da, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, damit wir hoffen können, damit wir eine Zukunft bekommen, ein ewiges Zuhause. Aber noch sind wir auf dieser Erde und noch müssen wir durchhalten, nur nicht aufgeben. Im Laufe des Lebens brechen immer wieder so neue Abschnitte an. Etwas Altes endet, etwas Neues kommt. Manchmal ist noch nicht sichtbar, was so auf uns zukommt, wie wird es weitergehen. Nachdem die Kinder ausgezogen sind, so ein bisschen die Leere im Haus. Wie wird das werden? Oder nach einer Trennung, mal hoffnungsvoll, mal ängstlich. Werde ich das, was kommt und was auf mich zukommt, bewältigen können? Nur nicht aufgeben. Die Geschichte der Bibel spielt oft in solchen Situationen, in solchen Zwischenräumen. Auch die Geschichte von Jakob, Der hatte seinen Bruder Esau ausgetrickst und sein Bruder hat ihm dann mit Vergeltung gedroht. Darum geht Jakob jetzt in die Ferne und er flieht. Wie wird das werden? So weit weg von zu Hause? Irgendwie hat er alles falsch gemacht. Er hat Angst. Doch nachts im Traum hört er Gottes Stimme. Ich bin mit dir, sagt Gott. Und ich will dich behüten, wo immer du hingehst. Ich will dich nicht verlassen. Und als Jakob aufwacht, fühlt er sich gestärkt. Er steht auf und geht in der Gewissheit, dass er begleitet wird. Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit? Es gibt noch etwas, was uns stärken kann, was uns helfen kann, wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Und ich denke, dass jeder von uns diese Erfahrung in seinem Leben schon gemacht hat. Es ist das Gebet. Das Gebet, ein fester Boden unter den Füßen. Eine Hoffnung, die wir haben können, wenn wir vor Gott gehen im Gebet. Auch hier können wir erleben und erfahren, dass Gott da ist, dass er meine Situation kennt, bevor ich noch zu ihm komme. Und wenn mir das Wasser auch bis zum Hals steht, und ich muss zugeben, es ist nicht einfach, vor Gott zu treten, zu beten, wenn es mir schlecht geht. Wenn es mir gut geht, ist es kein Problem. Aber es ist sehr schwer, zu beten, wenn man in einer Krise steckt. Und ich glaube, diese Erfahrung durfte auch bis jetzt jeder machen. Da findet man die Kraft nicht. Man findet die Kraft nicht zu beten. Ich hatte nach meinem zweiten Burnout eine totale Depression. Und ich dachte mir, okay, das wird nie wieder was. Aber wisst ihr, wie schwer es ist, daran zu denken, dass man eigentlich beten könnte, dass Gott einem hilft? Bis diese Idee kommt, vergeht ganz viel Zeit. Und deshalb kann ich sagen, es ist nicht einfach, in schweren Situationen des Lebens an das Gebet zu denken. Wobei es das Einfachste wäre. Ich möchte uns ermutigen, auch in schweren Situationen, auch wenn es im Leben nicht glatt geht, wirklich an das Gebet zu denken. Und manchmal beten wir und es passiert gar nichts. Und dann sage ich, hey Gott, hörst du nicht? Hörst du nicht, dass es mir schlecht geht? Hörst du nicht, dass ich dich brauche? Aber ich musste lernen, Gott kommt nie zu spät. Er kommt immer rechtzeitig. Und hier heißt es auch, nur nicht aufgeben. Nur nicht aufgeben, wenn ich anfange zu beten. Gott wird kommen, auch wenn es manchmal lange dauert. Aber er kommt. In Römer 12, Vers 12 heißt es, freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Das ist bestimmt die Erfahrung vieler von euch, aber auch meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube, es gibt solche Dinge im Leben, die mir Hoffnung schenken. Manchmal sind es vielleicht Menschen, die einem Gott an die Seite stellt. Gerade in dem Moment, wo ich sie brauche. Aber eins ist auch richtig. Wer nicht hofft, der hat aufgehört zu leben. Und auch wenn wir manchmal kurz davor stehen, die Hoffnung aufzugeben. Meine Mutter ist, als sie vor 7 Jahren gestorben ist, hat sie uns ein Haus hinterlassen in Kroatien, leider nicht am Meer, das hätte ich gerne gehabt, aber auf dem Land draußen. Und meine Mutter hieß Rosa und sie liebte Rosen über alles. Und der Garten war voller Rosen und alles war voller wunderschöner alten Rosenstöcke mit wunderbaren Rosen rundherum. Naja, die Kinder erben das, die Kinder wollen das verändern. Und das Erste, was wir verändern wollten, war die Terrasse, die draußen war. Die mussten wir neu legen lassen, neu fließen lassen, neu pflastern lassen. Aber um diese Terrasse herum waren lauter Rosenstöcke. Und wir wollten die ja noch ein bisschen größer haben und so weiter. Und wir ließen die Handwerker kommen und sie kamen an und haben dann mit uns das besprochen, haben gesagt, naja, aber allerdings müssen die ganzen Rosen weg. Und ich, oh nein, die ganzen Rosen müssen weg. Das gibt es nicht. Und die dachten, ja, wenn Sie das so haben wollen, dann müssen wir müssen das Ganze aufgraben, wir müssen neu unten das Fundament legen, wir müssen alles neu machen und dafür gehen einfach die Rosen weg, die müssen weg. Und ich dachte, oh nein. Aber wir haben uns dann durchgerungen und haben gesagt, okay, die Rosen müssen weg. Aber ich sag's euch, es gab eine Rose, es gab eine wunderschöne weiße Rose mit ganz großen Blüten und mir blutete das Herz, als ich an den Gedanken, dass die jetzt auch weg ist. Und sie roch so gut. Und dann habe ich so die Nachbarin, ich kenne mich da nicht so aus, und gefragt, so auf dem Land, die Frauen kennen das, ja, du musst ein paar Stöcke hier abschneiden und dann ins Wasser und nicht heiß und keine Sonne und mach das einfach und so. Natürlich ist nichts daraus geworden, alles kaputt gegangen. Also musste auch diese Rose dahin sein. Und um nicht lange weiter zu erzählen, die Terrasse wurde neu gemacht, es kam der Bagger und sie haben ausgegraben und Beton rein und Kies und alles Mögliche und neu gepflastert und gestampft mit dem Stampfer und so Bordsteine gelegt und so weiter. Alles über diese ganzen Rosenbeete, die da waren. Okay, ich dachte mir, ja, bei erster Gelegenheit pflanze ich irgendwo wieder eine neue Rose und es wird schon wieder. Nach einer kurzen Zeit, vielleicht so ein halbes Jahr später, habe ich mich geärgert, weil wir wollten eine Terrasse haben, damit kein Unkraut wächst. Jetzt kam schon wieder das Unkraut raus und ich dachte, nee, nicht schon wieder Unkraut. Was soll das? Einmal gedacht, nee, jetzt habe ich keine Lust, das rauszureißen, beim nächsten Mal. Das Jahr drauf kamen wir. Und dieses Unkraut ist gewachsen. Aber wisst ihr, als ich näher hingeschaut habe, da war das diese weiße Rose, die direkt an diesem Rand, wo der ganze Beton und dieser Bordstein war, sich einen Weg gesucht hat, wo Wurzeln noch da waren, einen Weg sich gesucht hat, um neu zu wachsen. Heute steht da, wirklich ganz am Rand der Terrasse, eine große Rose mit solchen weißen Blüten, die unheimlich gut riechen. Eine Rose, die die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Eine Rose, die neben diesem ganzen Beton und diesem Zertreten und Zermalmen einfach sich überleben gehalten hat. Und einfach nicht zugelassen hat, dass sie stirbt. Eine Rose, die Hoffnung gehabt hat. Neulich habe ich ein Zitat gelesen, das heißt, es gibt keine hoffnungslosen Situationen im Leben, nur Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Gottes Versprechen macht mir immer wieder Mut, meine Hoffnung auf Gott zu setzen und zu erleben, wie positiv er in meinem Leben eingreift, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. In 1. Petrus 1, Vers 13 heißt es, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird. Mit der Gnade Gottes dürfen wir immer wieder von neu beginnen. Mit seiner Gnade dürfen wir immer wieder hoffen. Mit seiner Gnade dürfen wir immer weitergehen. Durchhalten. Nur nicht aufgeben, heißt es. Gott lässt uns immer wieder Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit. Amen.
Vielen Dank, Lydia, für deine Predigt und uns auch nochmal daran zu erinnern, dass wir auch Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit immer finden. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied 458.
Unser lieber Vater im Himmel, hab du von Herzen Dank für die Hoffnung, die du uns gegeben hast. Danke dir, dass wir auf dich vertrauen können, dass wir auf dich bauen können. Denn das, was du versprochen hast, das wirst du auch halten. Ja, und wir wissen, dass es manchmal schwer ist, in dieser Zeit auch an dir festzuhalten. Manchmal schwindet unsere Hoffnung. Und ja, wir verlieren den festen Boden unter den Füßen. Aber du hast versprochen, auch da mit uns zu sein, uns zu tragen durch alle Situationen des Lebens und uns hindurchzuführen bis zur wunderbaren Ewigkeit, die auf uns wartet. Ich möchte dich bitten, dass wir an dieser Hoffnung festhalten, dass wir alle am Ziel ankommen, da wo wir eines Tages zusammen sein können, wo es kein Leid und keine Trauer und keine Träne mehr geben wird, wo alles so wunderbar sein wird. Und noch ist es so unvorstellbar, weil wir noch mitten in diesem Leid hier stecken. Aber du bist wunderbar, du hast es versprochen und darauf hoffen wir und darauf bauen wir. Und wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen diese Hoffnung festhalten in dieser hoffnungslosen Zeit. Der Herr segnet dich mit neuer Hoffnung. Er segnet dich mit froher Zuversicht. Und mit seiner Kraft, dass du deinen Weg gehen kannst, ohne zu verzagen. Er selber ist bei dir und mit dir. Er ist mit seiner Gnade und mit seinem Frieden bei dir. Amen.
Zum Schluss singen wir noch gemeinsam das Lied 215.